Ihr seht hier vorne ein Bild.
Ein Bild.
Ein Bild. Genau. Blut. Ich hatte mal kurz überlegt, ob ich mir Blut besorge und euch so ein bisschen, wir haben das ja eben gehört, ne, wie das im Alten Testament war. Mose hat das Volk mit Blut besprengt. Aber ich dachte, mache ich vielleicht im allerletzten Gottesdienst hier, bevor ich verschwinde. Heute nicht. Also Blut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele können gar nicht gut Blut sehen. War zum Beispiel für mich der Grund, weshalb ich damals meinen Zivildienst nicht beim Roten Kreuz gemacht habe, auf dem Rettungswagen, sondern ins Altenheim gegangen bin, weil ich genau wusste, wenn ich da ausrücke und da ist viel Blut bei der Unfallstelle, dann können sie den nächsten Rettungswagen alarmieren, der mich dann ins Krankenhaus bringt. Blut alarmiert uns, wenn es fließt, und ist ja auch sinnvoll, denn Blut zeigt eine Verletzung an und großer Blutverlust ist lebensgefährlich. Wir sagen dann, der Mensch ist verblutet. Um Blut wird es heute gehen, um das vergossene Blut, das nämlich das von Jesus, und darum, wie wichtig es ist, dass beim Sterben von Jesus sein Blut floss. Und damit auch schon mal die Antwort auf die Frage von vorhin. Nein, Jesus hätte uns nicht erlöst, wenn er ertränkt worden wäre, sondern sein Blut musste fließen. Wenn er nur gestorben wäre, irgendwie, wenn er nur hingerichtet worden wäre, irgendwie, aber dabei nicht sein Blut geflossen wäre, dann wäre das ein vergeblicher Tod gewesen im Blick auf unsere Erlösung. Ich will versuchen, euch das zu erklären. Der entscheidende Satz dazu steht in Hebräer 9, Vers 22b. Da steht, ohne dass Blut vergossen wird, gibt es keine Vergebung. Ohne dass Blut vergossen wird, gibt es keine Vergebung. Genau, ihr seht es hier vorne. Das war zunächst im Hebräerbrief auf den Bundesschluss am Sinai bezogen. Das haben wir eben als Lesung teilweise schon gehört aus dem Neuen Testament, wie darüber geschrieben wird. Und dieser Sinai-Bund, der wurde besiegelt und in Kraft gesetzt durch das Blut von Tieren. Und bei diesem Satz, ohne dass Blut vergossen wird, gibt es keine Vergebung, sind auch die alttestamentlichen Tieropfer mit im Blick. Die, so steht es auch im Hebräerbrief, das eigentlich gültige Opfer, nämlich das von Jesus, vorwegnehmen, voraus abbilden, aber selber eigentlich gar keine Wirkung haben, sondern nur auf das Blut von Jesus hinweisen. Und deswegen ist das vergossene Blut von Jesus im Neuen Testament zentral. Es gibt mehrere Stellen, drei lese ich euch mal vor, wo das sehr deutlich wird. Apostelgeschichte 20, Vers 28 sagt Paulus, Gott hat sich die Gemeinde durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Also nicht irgendwie, sondern durch das Blut seines Sohnes. Und an die Christen in Ephesus schreibt er, jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Also wie bringt Jesus uns in die Nähe Gottes? Durch sein vergossenes Blut. Und in 1. Johannes 1, Vers 7 geht es um Vergebung und da schreibt Johannes, dass das Blut seines Sohnes Jesus uns von aller Sünde reinigt. Nicht Wasser, sondern das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Das heißt, das Blut von Jesus musste fließen oder mit dem Kelchwort in 1. Korinther 11, Vers 25, wir sind ja in der Predigtreihe über die Abendmahlsworte, da schreibt es Paulus so, dass Jesus es so gesagt hat, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Auch das hat wieder Anklänge an den Sinai-Bund. Als Gott sich Israel erwählte und Israel sich Gott zu Gehorsam verpflichtete, wurde dieser Bund mit Blut geschlossen. Auch da wieder Tierblut. Aber dieses vergossene Tierblut macht deutlich, wenn Israel diesen Bund bricht, dann muss es sein eigenes Blut hergeben. Das heißt, sein eigenes Leben. Und viele hundert Jahre vorher hat Gott einen Bund mit Abraham geschlossen und auch dieser Bund mit Abraham wurde geschlossen durch Blut. Auch da wurden Tiere geschlachtet, auch da spielte Blut eine Rolle. Und Israel wurde verboten, Blut zu essen, Blut zu trinken. Ich denke, das wisst ihr. Deswegen wurden die Tiere geschächtet. Das heißt, man hat sie ausbluten lassen, damit man kein Blut zu sich genommen hat. Das hatte gar nicht so sehr gesundheitliche Gründe, sondern begründet wird es in 3. Mose 17, Vers 11 so, Die Lebenskraft des Fleisches sitzt nämlich im Blut. Da ist gemeint die Lebenskraft von allem, was lebt. Sitzt nämlich im Blut. Dieses Blut habe ich euch gegeben, damit ihr auf dem Altar für eure Leben die Sühne vollzieht. Denn das Blut ist es, das für ein Leben sühnt. Also, deswegen durften die Israeliten kein Blut essen, weil das Blut ausschließlich von Gott dafür vorgesehen war, Sünde zu sühnen, Sünde zu bedecken. Es wurde also dem normalen Gebrauch entzogen, das Blut, und als Erinnerung daran durften die Israeliten kein Blut essen und schon gar kein Blut trinken. Nochmal, das Entscheidende ist, das Blut dient, um Sühne zu vollziehen. Denn das Blut ist es, so steht es hier, das für ein Leben sühnt. Und weil das so ist, musste Jesus nicht nur sterben, sondern dabei sein Blut vergießen. Und zwar, das ist wichtig, sein unschuldiges Blut. Sein reines Blut musste fließen, um uns, unreine Menschen, von unserer Schuld zu reinigen. In der alttestamentlichen Opfersprache heißt das, um Menschen zu entsühnen. Wir gebrauchen in unserer Sprache, wenn wir das Wort noch gebrauchen, das Wort Sühne falsch, also nicht im biblischen Sinn. Wenn wir sagen, da muss was gesühnt werden, dann muss derjenige, der was verbrochen hat, das wieder in Ordnung bringen. Eine Sühneleistung vollbringen. Es gab mal, ich glaube, sie gibt es immer noch, nach dem Krieg gegründet, so die Aktion Sühnezeichen, die sich auf die Fahnen geschrieben hat. Wir wollen das Unrecht, das Deutschland an den Juden verübt hat, möglichst gut machen. Kann man es nicht, aber dazu beitragen, dass so ein bisschen wieder Versöhnung geschieht. Und auch da, wir tun was, damit die Schuld nicht mehr ganz so groß auf uns lastet. Das ist im biblischen Sprachgebrauch nicht möglich. Du kannst dich nicht selbst entsühnen. Du musst entsühnt werden. Klammer auf, du kannst dich auch nicht selbst entschuldigen. Ne? Du musst entschuldet werden, sagen wir ja so. Ne? Ich entschuldige mich. Nein, kannst du nicht. Du kannst den anderen darum bitten, dass er dir deine Schuld wegnimmt. Du kannst um Verzeihung bitten, Klammer zu. Und das geht im Blick auf Gott auch nicht. Du kannst dich nicht einfach vor Gott hinstellen und sagen, ach, tut mir leid, und damit ist die Sache erledigt. Das viele Tierblut im Alten Testament macht deutlich, wie ernst es um die Sünde ist. Und ich glaube, wir würden Sünde auch ernster nehmen, wenn wir nicht so billig, in Anführungszeichen, davon kämen mit unserer Schuld, indem wir, wenn wir was falsch gemacht haben, Gott einfach um Vergebung bitten. Es ist gut, dass das so einfach geht, aber stellt euch vor, für jede Sünde, die ihr begangen habt, wenn ihr Vergebung haben wollt, müsstet ihr ein Huhn opfern. Oh, ne? Da überlegt man sich vielleicht dann vorher doch, ach, ist es das jetzt wert? Ist es das jetzt wert, dass ich dann nachher wieder ein Huhn schlachten muss? Oder wenn ihr große Sünder seid, vielleicht auch ein Schaf oder eine Kuh? Also, den Menschen im Alten Testament stand das sehr deutlich vor Augen. Wenn sie Vergebung ihrer Sünde haben wollten, mussten sie ein Tier opfern. Und das alarmierte, das schockierte und das machte deutlich, Sünde bringt Verderben und Sünde bringt den Tod. Eigentlich muss ich sterben, aber Gott akzeptiert in seiner Gnade stellvertretend den Tod dieses Tieres. Das alles ist schon immer kritisiert worden. Der Vorwurf lautete, das ist doch blutrünstig. Und ja, wenn ihr heute Nachmittag mal Zeit habt, lest euch mal die Geschichte durch, als Salomo den Tempel eingeweiht hat, wie viele zigtausend Tiere da sterben mussten. Ja, da fließt viel Blut. Das wurde natürlich kritisiert von Atheisten und auch von anderen Religionen, aber es wird auch zunehmend durch Theologen und Pfarrer in Frage gestellt. Ich habe euch mal einen Ausschnitt mitgebracht, lese ich euch vor, aus einer Radioandacht, die genauso im Westdeutschen Rundfunk als Radioandacht, als ein Beitrag christlicher Kirchen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk genauso gehalten wurde. Da sagt ein Pfarrer, Jesus musste nicht wegen der Sünden der Menschen sterben, sondern weil andere es als Gotteslästerung betrachteten, dass er Sünden vergab. Sein Tod war schrecklich und sinnlos. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, aber ich glaube nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Soweit das Zitat. Ein Pfarrer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der das so genau sagt. Das heißt, im Grunde sagt er, Jesus hätte gar nicht in die Welt kommen müssen. Warum auch? Also er sagt, dass Gott vergibt auch so. Dafür brauchte Jesus nicht sterben und dafür ist Jesus auch nicht gestorben. Das ist alles gar nicht neu. Das ist in der Theologie schon ganz lange zu Hause und viele glauben das. Was geschieht hier? Die biblische Botschaft wird entleert und Jesus wird letztlich zur Seite gestellt und das, was Jesus am Kreuz getan hat, steht ja hier für sinnlos erklärt. Aber hier geschieht noch etwas anderes. Hier werden Menschen in die Irre geführt. Denn die Bibel sagt sehr deutlich, Gott ist heilig und seine Heiligkeit heißt, er kann keine Gemeinschaft mit dem Sünder haben. Und man kann zu Gott auch nicht sagen, stell dich nicht so an, sondern Gottes Heiligkeit heißt automatisch, er kann keine Gemeinschaft mit dem Sünder haben. Und wenn der Sünder es wagen würde, sich dem heiligen Gott zu nähern, dann würde der Sünder unweigerlich zu Tode kommen. Nicht, weil Gott irgendwie nachtragend wäre, sondern weil Gottes Heiligkeit sein Wesen ist. Und Gott kann sein Wesen nicht verändern. Und an dem Tag, wo Gott es zulässt, dass ein Sünder in seine Nähe kommt, einfach so, wissen wir, Gott ist nicht mehr Gott. Ein Beispiel mag das verdeutlichen. Weiß nicht, ob ihr euch SpaceX-Aktien gekauft habt in der vergangenen Woche. Elon Musk hat ja vor, zum Mars zu fliegen und den Mars zu besiedeln. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich werde es nicht mehr erleben, aber sagen wir mal, es wird gelingen. Mag ja sein. So, und wenn dann in einer fernen Zukunft irgendwann in der Zeitung steht, erstes Raumschiff ist auf der Sonne gelandet, dann wissen wir was? Dann wissen wir, die Sonne gibt es nicht mehr. Jedenfalls nicht, wie wir die Sonne verstehen. Die Sonne wird definiert dadurch, dass man auf ihr nicht landen kann. Dass sie so heiß ist, dass man da einfach nicht landen kann. Nicht, weil die Sonne böse ist, weil die Sonne das nicht will. Es geht einfach nicht. Die Sonne als Sonne lässt nicht zu, dass man da landen kann. Gott als heiliger Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Und was hier auch nicht begriffen wird, ist die Macht der Sünde. Denn Sünde ist kein Betriebsunfall und Gott ist schon gar kein Vergebungsautomat. Sünde ist eine reale Macht. Und das heißt, der Mensch, der sündigt, begibt sich damit unter die Macht und Herrschaft dieser Sünde. Die Bibel beschreibt das in dem Bild, er verkauft sich an die Sünde oder er ist an die Sünde verkauft worden. Ein Bild, was den Leuten damals bekannt war. Man konnte damals, wenn man Schulden hatte und die nicht begleichen konnte, sich selbst verkaufen. Sich selbst in die Sklaverei verkaufen. Dann wurde ein rechtsgültiger Vertrag geschlossen. Und wenn man am nächsten Morgen aufwachte und dachte, das war doch keine gute Idee, hatte man ein richtiges Problem. Der Vertrag galt nämlich. Dann konnte man zu dem Menschen hingehen, den man sich verkauft hat und sagte, ach, gestern war ich ein bisschen besoffen, das war nicht so ernst gemeint. Dann hält er mir das Dokument vor und sagt, ist mir doch egal, du hast dich mir verkauft. Der Sünder hat sich an die Sünde verkauft und es gibt keinen Weg zurück. Es sei denn, jemand kommt, antikes Sklavenwesen, und bezahlt den Kaufpreis und befreit mich. Und das konnte nur einer tun, der selbst nicht auf der Seite der sündigen Menschen war. Hier kommt ins Spiel, dass Jesus als Sohn Gottes das nur so tun konnte. Das Blut des Sohnes Gottes, das Blut von Jesus musste fließen, damit du, damit ich, damit wir Vergebung unserer Sünden bekommen. Nein, Gott kann nicht einfach so vergeben. Und zwar nicht, weil er nicht will, sondern weil es seine Heiligkeit verhindert. Gott muss Sünde ernst nehmen, weil Sünde etwas sehr Ernstes ist. Und das Kreuz, wo Gott selbst die Sünde auf sich nimmt in Jesus, ist der einzige Weg, diese Heiligkeit Gottes und seine Liebe zusammenzubringen. Wir feiern gleich miteinander Abendmahl. Und dann hört ihr wie so oft diesen Satz, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das Blut, das Jesus am Kreuz zur Sühne vergossen hat. Und wie auch der Sinai-Bund, wird auch der neue Bund oder wurde auch der neue Bund mit Blut geschlossen. Es gilt auch hier, ohne dass Blut vergossen wird, gibt es keine Vergebung. Und ich lade euch ein, nachher, wenn ihr beim Abendmahl mit dabei seid, das mit heute mal ganz bewusst zu tun. Und wenn ihr dann den kleinen Kelch mit dem roten Traubensaft in der Hand habt, dann haltet mal einen Moment inne und schaut euch das mal sehr bewusst an. Es ist ja kein Weißwein, es ist Rotwein. Warum? Weil er für das Blut von Jesus steht. Und macht euch sehr bewusst, euer Leben verdankt ihr, euer ewiges Leben, dem vergossenen Blut von Jesus. Als er am Kreuz an unserer Stelle starb, beladen mit all unseren Sünden, die er stellvertretend für uns gesühnt hat. Amen.